Haben die drei Kosmonauten die Soyuz-Kapsel denn getestet?
Ja, haben sie, aber nicht mehr unter der Leitung von Sergei Korolev, der im Januar des Jahres 1966 verstarb.
Wie ging es denn nach dem Tod von Sergei Korolev mit dem sowjetischen Raumfahrtprogramm weiter?
Nach dem Tod von Sergei Korolev übernahm sein Stellvertreter die Leitung des Raumfahrtprogramms. Nach dem ersten gescheiterten Start der Soyuz-Kapsel verstarb auch Juri Gagarin einige Monate später bei einem Flugzeugabsturz. Diese beiden traurigen Ereignisse waren ein schwerer Schlag für die gesamte Sowjetunion.
Politiker der Sowjetunion hüteten Sergei Korolevs Identität wie ein strenges Geheimnis. Wann erfuhr denn die Welt, wer dieser Mann war?
Erst nach dem Tod von Sergei Korolev gab das Politbüro der Sowjetunion bekannt, wer das Genie hinter den vielen Erfolgen war. So erfuhr auch Werner von Braun erst, dass alle diese Erfolge mehr oder minder die Leistung eines Mannes waren.
Wie ging es denn bei den Amerikanern weiter?
In der Zwischenzeit hatten die Amerikaner die Raumkapsel Gemini fertiggestellt und schossen jeden zweiten Monat Astronauten ins All.
Was wollten die Amerikaner mit dem Gemini-Projekt erreichen?
Das gesamte Gemini-Projekt war die Vorbereitung für den Flug zum Mond.
Was übten denn die Astronauten im All?
Die Astronauten übten Weltraumspaziergänge und stellten mit der Gemini-Kapsel einen neuen Rekord auf. Sie blieben ganze 2 Wochen durchgängig im All.
Während die Astronauten mit der Gemini-Kapsel den Flug zum Mond übten, war die Saturn-V-Rakete fertiggestellt worden. Wann fand denn dieser Test der amerikanischen Mondrakete statt?
Im April des Jahres 1968 fand zum ersten Mal der Test einer Saturn-V-Rakete statt, noch unbemannt.
Welche Ausmaße besaß die Rakete denn?
Die Rakete war 36 Stockwerke hoch und wog so viel wie 2000 Autos. Es ist bis heute die größte und stärkste Rakete, welche je gebaut wurde.
Das Kontrollzentrum der NASA war ja in Houston, Texas. Wie viele Männer überwachten denn den Erstflug der Saturn-V-Rakete?
Ganze 450 Männer waren für die Überwachung des Countdowns sowie den Flug der Saturn-V verantwortlich.
Verlief der Testflug der Saturn-V-Rakete wie erwartet?
Ob der erste Start der Saturn-V-Rakete gelang, hing alleine an den 5 F1-Triebwerken. Die ersten 2 Minuten verlief der Testflug wie erwartet. Doch nachdem die Hilfsrakete sich wie geplant von der Saturn-V löste, verloren die Triebwerke an Schubkraft und zudem registrierten die Sensoren heftige Vibrationen an der Außenhülle der Rakete, welche die Saturn-V zerbrechen lassen konnten.
Es gab ja schon Probleme während der ersten Brennstufe. Setzten sich die Probleme nach dem Zünden der zweiten Stufe fort?
Nachdem sich die erste Stufe von der Rakete löste, ließen auch die Vibrationen an der Außenhülle nach. Jedoch kurz nach dem Zünden der zweiten Stufe versagten dort gleich 2 Triebwerke und es drohte der Absturz der Saturn-V, da sie ungemein viel an Flughöhe verlor.
Es wurde doch diskutiert, diesen Testflug abzubrechen.
Ja, als diese Frage aufkam, ob der Testflug abgebrochen werden sollte, stabilisierte sich die Flugkurve der Rakete.
Wagte Werner von Braun trotz der vielen Probleme, einen bemannten Flug mit Astronauten durchzuführen?
Solange das Problem mit den fehlerhaften Triebwerken nicht gelöst war, wollte Werner von Braun es nicht riskieren, einen bemannten Flug mit Astronauten durchzuführen. Und dennoch ließ Werner von Braun sich überreden, einen bemannten Flug mit Astronauten durchzuführen, als er erfuhr, wie weit das sowjetische Mondprogramm war.
Dieser bemannte Flug war doch die Apollo 8-Mission.
Ja, das stimmt. Am 21. Dezember 1968 hob die Saturn-V-Rakete mit 3 Astronauten an Bord ab und es traten keinerlei Probleme auf. Und die letzte Brennstufe der Saturn-V brachte die Astronauten auf Kurs zum Mond.
Die Astronauten mussten ja fast 400.000 Kilometer zurücklegen, bevor sie den Mond erreichten. Wie hießen denn die 3 Männer?
Es waren Kommandant Frank Borman, Jim Lovell und Bill Anders.
Welche Aufgabe hatten denn die 3 Astronauten?
Die Hauptaufgabe war, dass sie einmal um den Mond fliegen. Und am Weihnachtsabend 1968 sahen die Astronauten aus nur 100 Kilometer Entfernung auf die Mondoberfläche.
Diese Mission war ja schon schwierig genug. Gab es dann noch andere Herausforderungen, die die Astronauten meistern mussten?
Ja, die Astronauten waren darauf angewiesen, den Kurs um den Mond zu halten, denn ansonsten wären sie in die unendlichen Weiten des Weltalls geflogen.
Was sahen denn die Männer, als sie von der Rückseite des Mondes auftauchten?
Als Borman und seine Männer hinter der Rückseite des Mondes auftauchten, hatten sie einen unvergleichlichen Blick. Es schien für die Astronauten in diesem Augenblick, als würde die Erde über der Mondoberfläche aufgehen.
Diese Reise zum Mond war ein entscheidender Schritt für die Amerikaner. Ihr nächstes Ziel war die Landung. Wann startete denn die Mondmission?
Am 16. Juli 1969 gingen die Astronauten Neil Armstrong, Edwin Aldrin und Michael Collins zu ihrer Kapsel und machten sich bereit für den Start der Apollo 11-Mission.
Wie lange flogen denn die drei Astronauten zum Mond?
4 Tage später erreichten die drei Astronauten den Mond und der Lebenstraum von Werner von Braun ging in Erfüllung.
Als Neil Armstrong seinen ersten Schritt auf den Mond tat, beschrieb er nicht nur, wie der Mond von nahen aussah, sondern sprach auch seinen denkwürdigen Satz aus.
That's one small step for a man, one giant leap for mankind.
Stimmt es eigentlich, dass während Neil Armstrong und Edwin Aldrin auf dem Mond herumspazierten, dort ein sowjetischer Satellit abstürzte?
Ja, das stimmt. In diesem Moment überflog sie Luna 15. Der sowjetische Satellit zerschellt wenige Momente später auf dem Erdtrabanten. Ein eindeutiges Zeichen dafür, dass die Amerikaner die Sowjetunion im Wettlauf zum Mond geschlagen hatten. Abschließend bleibt noch festzuhalten, dass Werner von Braun noch weitere erfolgreiche Missionen zum Mond leitete. Sein Traum von einer Mondbasis und Flügen zu fernen Planeten hat er nicht mehr erlebt. 1972 gab er seinen Rücktritt bei der NASA bekannt und verstarb 5 Jahre später. Sergei Koroljows R-7-Rakete bringt noch heute, über 60 Jahre nach dem Erstflug als Soyuz-Rakete, immer noch Menschen ins All.